Riskanter Grenzgang. An der Grenze zur Schweiz gelegen, war der Ort wie der gesamte Rätikon ein Tor zum Schmuggeln. Meist ging es um Gaunereien im kleinen Stil. Amrei dachte an Annie, der ihr oft von seinem Onkel erzählt hatte, der wohl ein Schmugglerbaron gewesen sein soll. In den Augen der Montafoner war der illegale Handel auch keine Straftat, sondern eine Notwendigkeit und ein Zeichen dafür, dass sie schlauer waren als das Gesetz. Im 18. Jahrhundert wurden die ersten Zollwachen zwischen dem Montafon und dem Prätigau gebaut. Krieg, Exportverbote und Hungersnöte. Es gab einiges, was die Menschen existenziell bedrohte. Weil die Landwirtschaft oft nur wenig abwarf, fing Annies Onkel Anton irgendwann an zu schmuggeln, um seine Familie zu ernähren. Annie hatte erzählt, dass seine Tante jedes Mal in der Stube betete, wenn ihr Mann sich bei Nacht und Nebel mit einem großen Rucksack auf den Weg machte. Als Bub wusste er noch nicht, wohin der Onkel ging. Erst später hat ihm sein Vater davon berichtet, wie sein Bruder über die Jöcher Lebensmittel und Luxusgüter wie Kaffee, Zucker und Tabak aus der Schweiz transportiert und sich immer neue Tricks hatte einfallen lassen, um nicht erwischt zu werden. So hatte er Zucker in Wachs gegossen, mit Schafsglocken geläutet, wenn er Steine losgetreten hatte, um die Zöllner zu täuschen. Oder Schuhe mit umgekehrter Spitze getragen, um eine falsche Fährte zu legen. Amrei liebte Geschichten wie diese. Ähnlich wie die Montafoner sagen, strahlten sie etwas faszinierend Schauriges aus, was sich nicht genau beschreiben ließ. Amrei querte das Gelände zum Sarottelpass unterhalb der gleichnamigen Spitzen. Es war ein Grenzgang zwischen Österreich und der Schweiz. Auch für die Schmuggler, die hier einst unterwegs waren. Für sie war es ständiges Abschätzen von Risiken und Erfolgschancen und sie liefen jederzeit Gefahr, erwischt zu werden. Amrei dachte daran, dass sie auch einiges riskiert hatte. Sie hatte damals nicht abschätzen können, wie Thomas, ihre Eltern und ihr Chef auf ihr Vorhaben reagieren würden. Auch während ihrer Tour hatte sie immer wieder neu entscheiden müssen und sich einmal komplett verschätzt, was fatale Folgen hätte haben können. So wie die Schmuggler hoffte auch sie am Ende auf einen Gewinn. Keinen materiellen, sondern einen innerlichen. Weil es so stark geregnet hatte, war es ziemlich rutschig. Trotzdem wirkte die Landschaft wie ein großer Garten. Die Feldspitzen bildeten einen langen Zaun, der die letzten rosa blühenden Alpenrosen behütete. Hin und wieder konnte Amrei eine kleine Seitenperspektive ins Rätikon und ins Gargellental erhaschen. Der Weg schlängelte sich hinauf zum Sarottlerjoch und sie musste sich gut konzentrieren, als sie über die großen Felsbrocken und Steinflächen lief. Vor allem an der seilgesicherten Passage. Das Tal vor ihr gehörte schon zur Schweiz. Nach 3 Stunden hatte sie den Scheitel erreicht. Sie fühlte sich wie in einem Theaterstück. Ein plötzlicher Szenenwechsel und schon war eine völlig andere Kulisse zu sehen. Ein prächtiges Gemälde aus grünen Alpweiden, gekrönt von den kalkweißen Felsen der Scheienfluh, Sulzfluh und der 3 Türme zusammen mit der Zimber, den Wahrzeichen des Rätikons. Aus dieser Perspektive sahen sie ganz anders aus, als Amrei sie sonst kannte. Am blauen Himmel beeilten sich weiße Wolken, vorüberzufliegen. Dazwischen setzten Strahlen der Sonne immer wieder andere Teile der Landschaft in Szene. Ihr Herz machte einen Satz. Sie sah die Hütten und viele Wege, die sich durch das Gelände zogen. Ein Windstoß wirbelte durch ihre Haare und sie genoss den Anblick. Sie war erleichtert, nach der Einsamkeit im Verwall, der Kargheit der Silvretta, diesen grün-weiß-blauen Dreiklang zu sehen und mehr Leben zu spüren. Das Rätikon kannte sie seit der Kindheit. Hier fühlte sie sich zu Hause. Anders als in den anderen Räumen, wo sie immer von Bergen umgeben war, konnte sie hier in die Weite und bis hinunter ins Tal oder ins Prätigau sehen. Sie war nicht mehr nirgendwo unterwegs, sondern irgendwo da. Für einen Moment schloss sie die Augen und ihre Mundwinkel formten ein kleines Lächeln. Sie hatte es bis hierher geschafft. Außer dem Windsäuseln war es so still hier. Doch gleichzeitig pulsierte das Leben direkt unter ihren Füßen. Ein Schauer lief über ihren Rücken. Amrei wusste nicht mehr, wie lange sie dem Lichtschattenspiel über der Landschaft zugesehen hatte. als sie sich weiter zur Tillerson-Hütte aufmachte. Auf dem teilweise ausgesetzten Pfad lief sie zum Plaseckenpass, wo sie am Fuße der Scheinfluh und der Weißplatte zum Grubenpass unterwegs war. Amrei dachte an Armin, was sich auch wie dieser Grenzgang mit zwei Seiten anfühlte. Eine warme und eine, die sie am liebsten vergessen würde, dass sie ihn in der Silvretta getroffen hatte. Sie fragte sich, was Helene damit gemeint hatte, als sie bei der Verabschiedung von ihm gesprochen hatte. Was vermisste sie in ihrem Leben? Amrei erinnerte sich daran, was Armin ihr auf dem Weg von der Saarbrücker zur Tübinger Hütte gesagt hatte. Als dort erneut dunkle Wolken aufgezogen waren und sie total unruhig wurde, hatte er sie am Arm gehalten und ihr direkt in die Augen geschaut. Während meiner Zeit als Bergretter habe ich viele wichtige Dinge für mein Leben mitgenommen. Eines prägt mich bis heute. Du musst dir selbst dein bester Begleiter sein und deiner Kraft vertrauen. Du musst wissen, wie weit es noch bis zum Ziel ist und vor allem, wohin der Weg führt. Erst dann findest du deinen Rhythmus, hier oben wie auch in deinem Leben. Die Worte hatten sich in ihr Bewusstsein eingeprägt, weil sie erschrocken war, als er sie am Arm gepackt hatte. Doch ihr Puls hatte sich augenblicklich beruhigt. Er hatte sie damit aus ihren Sorgen zurück in die Gegenwart geholt. Die Worte hatte sie später in ihr kleines Notizbuch geschrieben. Eigentlich wollte sie viel mehr ihre Erlebnisse und Eindrücke darin festhalten. Doch nach ihrem ersten Eintrag am Gipfelkreuz des Itonkopfes war sie meist zu erschöpft gewesen. Oder sie hatte einfach nicht daran gedacht. Vielleicht war sie einfach kein Schreiberling. Aber diese Worte wollte sie auf keinen Fall vergessen. Sich selbst der beste Begleiter zu sein, daran hatte sie wirklich noch nie gedacht. Von klein auf war sie so erzogen worden, dass es immer erst um die anderen in der Familie ging und sie sich selbst nicht so wichtig nehmen sollte. Alles andere galt als egoistisch. Das Pionierhafte der Montafoner war nie reiner Selbstzweck gewesen. Oft ging es ums nackte Überleben, darum Arbeit zu haben, um seine Familie ernähren zu können. Sie schafften Unglaubliches, gaben dafür aber auch alles, was sie konnten. Über Generationen hinweg hatte sich diese Ansicht in die Köpfe gemeißelt. Und vielleicht war es jetzt an der Zeit, das einmal gründlich zu überdenken, überlegte Amrei. Auf der anderen Seite waren im Tal diejenigen hoch angesehen, die ihren eigenen Weg gingen und sogar irgendwo anders ihr Glück versuchten. So sehr Amrei ihre Schwester liebte, an Magdalena hatten ihre Eltern viel weniger Ansprüche als an sie. Es war für diese selbstverständlich, dass Amrei jederzeit für jeden und alles da sein musste. Wenn Magdalena diese Tour für sich geplant hätte, hätten sie das nie so in Frage gestellt wie bei ihr. Dessen war sie sich sicher.